Aber Ihnen dann dafür ein ganz herzliches Willkommen. Ich nehme an, die anderen versuchen alle gerade noch haarscharf die PRG-Aufgabe abzugeben. Als ich heute Morgen die Folien live geschaltet habe, und also in Moodle, und dann noch ein Quiz eingeschaltet habe oder bereitgestellt habe, da merkte ich schon, dass das gut besucht war wieder. Aber das ist normal. Also herzlich willkommen. Heute soll es gehen um aggregierte Datentypen und Kopien erstellen von größeren Datentypen. Bei kleinen Sachen, was weiß ich, 1 oder 10 Integer oder so, da machen wir uns ja überhaupt keine Gedanken. Aber ab ein paar Millionen oder möglicherweise noch mehr, da muss man sich dann schon mal Gedanken machen, ob man eine solche Datenstruktur respektive einen solchen Datentyp kopiert. Rückblick. Ein Datentyp, zumindest in der Informatik, ist die Zusammenfassung von Objektmengen, also irgendwelchen Mengen, mit den darauf definierten Operationen. Ja, es sind nicht die Mengenoperationen, die hier gemeint sind, sondern wie verknüpfe ich einzelnen oder nicht nur die Mengendefinitionen. Dabei werden durch den Datentyp unter Verwendung einer sogenannten Signatur, sagen wir gleich, was das ist, Signatur, ausschließlich die Namen dieser Objekt- und Operationsmengen spezifiziert. Ja, okay. Ein so spezifizierter Datentyp besitzt jedoch noch keine Semantik. Die Semantik kommt dann dadurch, dass ich aus dieser Signatur heraus einen, also die Signatur, wenn Sie so wollen, beschreibt die Syntax. Und wenn ich da jetzt zusätzlich Axiome drauf definiere, zumindest mathematisch gesehen, dann wird daraus ein abstrakter Datentyp, der eben noch nicht implementiert ist oder sein muss. Und der hat einen Typ, einen Wertebereich, der hat eine Syntax, die der Signatur entspricht, und der hat Axiome, wie diese Operationsmengen funktionieren sollen. Ja, das ist schon sehr abstrakt, aber ja, gerade in der praktischen Informatik bewegen wir uns immer zwischen der konkreten und der abstrakten Form. Gegebenenfalls durchdenken Sie das nochmal, was hier auf der Folie steht. Ja, und ich kann Ihnen schon sagen, wir haben schon tatsächlich viel geschafft. Ist heute die V09, das heißt die 10. Vorlesung. All das haben wir schon geschafft. Wir haben den Datentyp NunType, sollte ich mal verbessern hier, kennengelernt. Weitere elementare Datentypen, das heißt die Wahrheitswerte, Bool, wir haben Zahlen, Ganzzahlen, Gleitpunktzahlen, komplexe Zahlen gibt es auch. In Python haben wir nicht genau behandelt. Und wir haben Zeichen behandelt, die in Python ab Version 3 alle in Unicode kodiert sind. Und damit haben wir diese Datentypen alle schon kennengelernt. Ich hatte immer gesagt, diese Datentypen sind einfach und vor allen Dingen immutable. Also in sich nicht veränderbar. Das haben wir letztes Mal nochmal besprochen. Und wir haben auch, und man kann natürlich die auch als Datentyp betrachten, die aufrufbaren. Wir haben da das Define kennengelernt, mit denen ich Prozeduren und Funktionen realisieren kann. Ja, und dann müssen wir mal so ein bisschen erschrecken, wenn da irgendwo auf einer Folie so viel weiß ist, weil Sie wissen genau, da wo das Weiße ist, da kommt noch was hin. Und das ist heute so. Das heißt, wir werden sogenannte Kollektionen sprechen, also Zusammenfassungen. Und in Python gibt es da die Mengen, die Sequenzen und die Abbildungen. Und wenn wir uns das jetzt konkret anschauen, dann sind das diese fünf Datentypen, nämlich für Set. Set sagt ja nichts anderes auf Englisch als die Menge. Und dann gibt es dazu einen Immutable-Typ, diesen blau markierten, das ist der Frozen Set. Also von diesen beiden gibt es zwei Varianten. Einen, der ist mutable, grün markiert, und einen, der ist immutable. List, das hatte ich Ihnen schon ganz kurz vorgestellt, ist der Brot- und Butter-Datentyp, ganz einfach, weil es sehr, sehr mächtig ist in Python. Und dann gibt es auch dazu einen Immutable-Datentyp, der bis auf wenige Operationen genau dasselbe realisiert wie der Mutable-Datentyp List. Und last not least gibt es Abbildungen, Basis für Datenbanken oder Strukturen, die so sind, heißen kennzeichnenderweise Dictionary, was auf Deutsch ja nichts anderes als Wörterbuch heißt. Also einen Eintrag in einer Sprache und einen zweiten Eintrag in der Fremdsprache. Das ist das, was wir heute besprechen wollen. Ich verspreche Ihnen, nicht in Zeitnot zu geraten. Und ich empfehle Ihnen doch, aufmerksam zu sein. Also das ist das, was wir heute machen wollen. Wir wollen uns nochmal Gedanken darüber machen, warum macht man sowas überhaupt, aggregierte Datentypen, die wir in Python Kollektionen nennen. Auch der Unterschied, warum sagt der Krömker manchmal Datentyp und warum sagt er manchmal Struktur, Datenstruktur. Hat das irgendwie einen Hintergrund oder ist es genau dasselbe? Sollte man mal was zu gehört haben. Dann die Realisierungen in Python, diese Typen wie List, Tupel auf der einen Seite, Set, Frozen Set und Dictionaries. Und da so eine kleine Methode dazu noch, das Hashing besprechen. Und dann noch ein ganz wichtiges Thema zum Abschluss, nämlich für große Datentypen, wie erstelle ich da Kopien? Oder was passiert eigentlich bei einer Zuweisung? Ist das eine echte Kopie oder was passiert da? Wie immer werden wir es am Ende zusammenfassen und das war es dann schon für heute. So, Datentypen versus Datenstrukturen. Was ist der Unterschied? Was ein Datentyp ist, habe ich Ihnen eben genau dargestellt. Der Fokus bei einem Datentyp und natürlich auch bei einem aggregierten Datentyp liegt auf den Operationen, die anwendbar sind. Ja, im Sinne eines abstrakten Datentypes. Meist wird damit auch eine Kapselung erreicht und ein Information Hiding, wie es Panas seinerzeit formuliert hat. Das heißt, Sie wissen und müssen gar nicht wissen, wie das genau implementiert ist. In Python die meisten Datentypen oder in der C-Implementierung sind in C oder C++ implementiert. Interessiert Sie aber nicht. Sie wissen, wie sich dieses Konstrukt in Python verhält und das reicht vollkommen aus. Okay. Der Datentyp selbst ist allein durch seine Schnittstelle bestimmt. Ja, aber warum hast du uns denn dann so lange, könnten Sie jetzt fragen, warum hast du uns denn dann so lange hier erzählt, wie man Float abbildet? Natürlich hätte ich Ihnen genauso gut an der Schnittstelle erzählen können, Float ist eben nur in dem Zahlenbereich und Float, da wird die Abbildung, also die Repräsentation von Float-Zahlen wird immer dünner, je größer die Zahl wird und so weiter. Aber Sie hätten damit nicht erfahren, das warum. Und ich glaube, für Informatikerinnen und Informatiker ist es das Wichtigste, diese Fragestellung überhaupt kennenzulernen. Darum stört es mich überhaupt nicht, wenn einer von Ihnen so macht und fragt, warum? Das ist die wichtigste Frage, die Sie kennenlernen müssen. Warum ist irgendetwas? Weil das verändert sich eben auch nicht. Ja, wenn wir etwas Konkretes haben, sie die Antwort auf das Warum ist das so haben, das verändert sich nie. Dann haben sie etwas fürs Leben gelernt. Das war Datentyp, Signatur und die Operationenmenge darauf. Okay, oder die Schnittstelle. Auf der anderen Seite die Datenstruktur. Da geht es darum, wie sind diese Daten im Speicher abgelegt? Und wie mache ich das, würden die Theoretiker dann fragen, optimal? Und dazu werden Sie natürlich noch einiges kennenlernen, nämlich in der Veranstaltung, oder vielleicht haben Sie es auch schon gemacht, Datenstrukturen. Ja? Der Fokus liegt dann auf der Repräsentation oder auf der Codierung. Das heißt, wie mache ich, wie erzeuge ich dieses Verhalten? Das, was wir jetzt einfach so nutzen, weil es da ist, weil es funktioniert im Sinne eines Datentyps, wird da hinterfragt, wie implementiere ich das optimal. Okay, das ist also der Unterschied. Sprachlich, es gibt viele Informatiker, die benutzen diese Begriffe Datenstruktur und Datentyp so fahrlässigerweise so ein bisschen synonym. Da rutscht mal das eine raus, mal das andere. Werden Sie sich dran gewöhnen, Sie wissen aber, was der Unterschied ist und müssen auch nicht jeden korrigieren dann. Die Definition von Datenstrukturen erfolgt im Allgemeinen durch die Angabe einer Spezifikation zur Datenhaltung. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Da geht es darum, wie liegt das im Speicher? Da gibt es dann so Begriffe wie einfach verkettete Liste, doppelt verkettete Liste und all so ein Kram. Ja. Brauchen wir nicht, weil wir haben viel mächtigere Datentypen in Python. Werden Sie gleich sehen. Die Definition dieser Datenstruktur erfolgt dann auch über die Festlegung der Operationen an der Schnittstelle. Natürlich muss ich das auch da sagen. Was mache ich? Sind aber ganz, ganz oft immer wieder dieselben Datenstrukturen, ein neues Element einfügen, ein Element löschen, ein Element verändern und so weiter und so weiter. Werden Sie ja jetzt viele Beispiele kennenlernen und dann haben Sie das irgendwann verinnerlicht. Und eins sollte ich auch noch sagen, und das ist eben auch toll, viele von den meisten Datenstrukturen oder auch Datentypen gibt es spezialisierte Varianten. Werden wir uns heute auch noch ein paar anschauen. Zum Beispiel aus der Liste kann man wunderbar einen Stapelspeicher machen, einen sogenannten Stack. Wofür wir das brauchen, schauen wir uns nächste Woche Freitag genau an. Also eine ganze Menge, auch durchaus interessanter Themen, zumindest aus Sicht der Informatik. Und darum gehen wir daran. Solche aggregierten Datentypen stehen in jeder Programmiersprache, zumindest jede, die ich kenne, zur Verfügung. Warum? Stelle ich mal die Frage. Warum? Warum macht das jeder? Ja? Ja, das ist aber eigentlich schon viel weit. Sie kennen ja schon einen zusammengefassten Datentyp. Welcher ist denn das? Der String. Ja? Und warum haben wir den definiert und warum haben wir nicht nur Characters definiert? Na, weil einfach wir mit unserer Sprache, mit den Buchstaben, selten mit einzelnen Buchstaben umgehen, sondern mit Wörtern, mit Teilen von Sätzen umgehen. Und das ist das, was wir handhaben wollen. Und wir können ganz einfach aus einem Satz, ein einelementiger String ist ein Charakter. Also der String ist das Allgemeinere. Ja? Und darum machen wir das so gerne. Okay? Und das machen eben alle Programmiersprachen. Wir wollen das dann auch unter einem Namen ansprechen und nicht jeden Buchstaben unter einem eigenen Namen im Programm. Das ist der Grund und darum bietet das jede Programmiersprache an, dieses gemeinsame Ansprechen, gemeinsame Eigenschaften zu haben. Und jetzt kann man schauen, okay, wie hat sich das auch entwickelt? Das machen wir natürlich nur ganz kurz. Tatsächlich hat es sich so entwickelt, dass man gesagt hat, ja, wenn ich so einzelne Datentypen habe, zum Beispiel Integer, dann kann ich die ähnlich wie ein String ja auch zusammenfassen in einen Vektor. Also mehrere Integer-Werte hintereinander wäre dann ein Vektor oder eine Reihung. Und ganz kluge Menschen haben dann gesagt, oh, es gibt ja sowas wie Tabellen, also ordne ich das zweidimensional an. Okay, habe ich schon wieder eine neue Datenstruktur. Ein Feld oder ein Array, wie wir es nennen werden. So ist das entstanden. Das heißt, man hat sich überlegt, was kann ich mit diesen elementaren Datentypen machen. Man hatte den starken Wunsch, ich will es zusammen unter einem Namen ansprechen und nicht jedes Element einzeln. Okay, und dann hat man diese Datenstrukturen oder diese Datentypen an dieser Stelle entwickelt. Man kann so denken, was kann ich daraus machen? Was kann ich aus dem machen, was ich schon habe? Man kann aber auch anders denken. Und das andere Denken ist das, wo habe ich denn solche Beispiele? Für die Informatik liefert dann ganz oft die Mathematik gute Beispiele. Denn die Mathematiker versuchen seit 2000 Jahren, diese Sachen zu durchdringen und tatsächlich sind auf recht gute Sammlungen von Werten gekommen. Das nennen wir dann mal hier jetzt Top-Down. Also dieser erste Ansatz, ich habe irgendwas und will etwas Neues daraus machen, ist der historische Ansatz, so ist das wohl auch entstanden. Da kommen dann als Ergebnis Arrays raus, Records kommen da raus. Und das andere ist, naja, die Mathematiker so ganz blöd, immer sind sie ja nicht so ganz blöd, schauen wir uns mal, was die sich so an Strukturen schon ausgedacht haben. Und dann bilden wir das vielleicht in der Informatik nach. Das ist eine andere Herangehensweise, um solche Strukturen zu entwickeln. Das erste Bottom-up machen wir relativ schnell. Da gibt es dann das Array. Ja, ne, es ist genau das, was wir schon bei den Strings erfahren hatten. Als erstes mal eine Reihung. Das heißt, bei Strings haben wir ja längst kennengelernt. Alles auf Null. Bei Strings haben wir alles schon kennengelernt. Wenn ich schreibe Otto, das ist ja nur das Kennzeichen, dann ist das nichts anderes als eine Aneinanderreihung, eine Reihung von einzelnen Charakteren. Ja, und erklären Sie mir jetzt mal, das ist ja ganz naheliegend, dann mache ich das mit 1, 2, 3, 4 auch. Okay? Kurzer Gedanke, hatten die Leute vor 60 Jahren eben auch schon. Und dann kann ich diese Reihung 1, 2, 3, 4 oder diesen Vektor, kann ich dann als Datenstruktur begreifen. Kann ich mir überlegen, welche Operationen kann ich darauf machen. Nächster Schritt, auch wieder ganz einfach, das ist eindimensional, eine Dimension. Jetzt kann ich es aber auch zweidimensional machen. Hier kann ich wieder 4, 5, 8, 9, also und 3, 4, 2, 1. Also so ein Konstrukt als Matrix zur Verfügung stellen. Auch nicht so ganz blöd. Ist aber eine klitzekleine Erweiterung. Und da kennen Sie auch schon, wie man das zugreift, über Indizes, also über einen Index in Y-Richtung, über einen Index in diese Richtung. Kennen wir aber alle schon in der Programmiersprache, ist ja schon längst gemacht, beim String. Haben wir schon behandelt, String als wirklich noch elementaren Datentyp haben wir behandelt. Oh Mann, bis ich das mal gelernt habe, wie das so geht, wer wann fährt. Ja, ja. Gut. Und genau so machen wir es eben hier auch. Und oft ist die Notation dann, wie im Python auch, in eckigen Klammern wird der Index angegeben. Und ich kann zumindest auf Elemente, auf einzelne Elemente zugreifen. Ja. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal die Liste besprechen. Das will ich ja gleich noch machen. Die Frage wird Ihnen ganz deutlich. Ich sage es Ihnen aber trotzdem jetzt. In einem Array, also ganz kurz, in einem Array ist das Kennzeichnende, ein solches Element ist immer vom selben Datentyp. Okay? Beim String ist der Datentyp Character, wenn Sie so wollen. Hier ist der Datentyp Integer, aber nicht Integer, Float, Character und so weiter. Bei der Liste ist das verallgemeinert. Es ist egal, kann da alles stehen. Bei der Liste kann sogar wieder eine Liste von einer Liste stehen. Okay? So. Das sind die wichtigsten Elemente. So kann ich einzelne Elemente aus solchen Strukturen rausgreifen. Ganz kleine Idee. Haben wir sofort begriffen. Wo wir es sofort begriffen haben, ist es in Python auch gar nicht vorhanden. Aber wir können es zum Beispiel mit einer Liste gut nachbilden. Das Zweite, was kam, war dann nämlich genau dieselbe Idee auch. Hey, das ist aber schon ein bisschen blöd, dass ich jetzt immer nur dieselben Datentypen hintereinander schreiben kann. Jetzt möchte ich mal so eine Zeile machen, wo ich erster Datentyp ist vom Typ String, dann ein Integer-Nummer, also ein Integer, dann wieder String und so weiter, so ein Gemisch. Kommt ganz häufig vor, zum Beispiel Straße, Hausnummer. Ja? Und, ja, auch das hat man realisiert, auch eine kleine Idee hat man sofort gemacht. Und was will man auch wieder machen? Man will einzelne Komponenten rausgreifen. Wenn das hier, das wäre zum Beispiel die Hausnummer und das wäre die Straße. Und dann möchte ich eben, das wären gewissermaßen die Überschriften und das Ganze wäre die Adresse. Dann möchte ich Adresse Punkt Straße sagen können. Und tatsächlich kommt dann hier dieser String heraus. Oder Adresse Punkt Hausnummer. Dann kommt die Hausnummer, der Integerwert heraus. So möchte ich darauf zugreifen mit dieser Punktnotation. Hatten wir aber auch schon. Aber da hatten wir die Punktnotation, hatten wir bisher als Notation für, wie haben wir das dann genannt? Er meldet sich. Nee, er nimmt seine Hände ganz schnell wieder runter. Okay. Wir haben es für, ich sag mal, eine Sonderform von Funktionen, nämlich für sogenannte Methoden gebraucht. Also, dass wir einen Operanden hinschreiben konnten und dann Punkt die Operation dahinter. Hier ist es jetzt eine andere Sache, aber dieselbe Notation. Ja, hier ist es also Zugriff auf den Teil einer Rekordstruktur. Das brauchen die ganzen Datenbanktypen sowieso. Und dann noch etwas, da müssen wir ziemlich schnell drüber hinweggehen, sogenannte Zeiger. Denn wenn ich solche Elemente habe, dann möchte ich vielleicht auch nur darauf zeigen. Und das sind also ganz spezielle Variablen, die es in bestimmten Programmiersprachen gibt. Allerdings muss man gleich sagen, alle modernen Programmiersprachen haben dieses Konzept wieder verworfen. Die nutzen es zwar intern, wo wirklich, sagen wir mal, absolute Profi-Programmierer arbeiten, aber nach außen steht es nicht zur Verfügung. Denn mit diesen Zeigern, dadurch, dass ich jetzt hier auf einzelne Elemente zeigen kann, kann ich wunderbar auch nicht-lineare Strukturen realisieren. Das sind alles lineare Strukturen. Und das ist eine zweidimensionale lineare Struktur. Mit so etwas kann ich nicht-lineare Strukturen realisieren. Und das Entscheidende ist, dass ich sage, das ist ein Zeiger auf dieses Element Und jetzt gib mir den Inhalt dieses Elementes. Okay? Auch nicht so eine ganz große Idee, aber okay, vorhanden. Das gibt es in C und in C++. Das gibt es auch in Assembler-nahen Sprachen. Diese Methode des Dereferenzierens. Aber in allen moderneren und allen wirklichen Hochsprachen ist das wieder verschwunden. Okay, das muss einen Grund haben und dem werden wir uns gleich nähern. Denn das fast Teuflische ist, diese Zeiger, mit denen kann ich auch rechnen. Das ist natürlich bequem an manchen Stellen, aber eben auch teuflisch. Es induziert sehr, sehr leicht Fehler. Sprechen wir uns über die Pros, das heißt, was spricht für so ein Konstruktzeiger? Mit Feldern, bei Feldern oder Vektoren, also bei so etwas, kann ich mit Zeigern wunderbar dadurch navigieren. Ich kann zum Beispiel einen Inkrementbefehl bei Zeigern, also inkrementiere um 1 und dann kann ich sagen, okay, 1, 2, 3, 4, ganz einfach direkt dadurch navigieren, geht wunderbar. Ich kann Verweise auf Speicherbereiche verändern, zum Beispiel, wenn ich in so einem Feld immer so 3x3 Bereiche, also so etwas bearbeiten will, kommt zum Beispiel beim Filtern von Bildern vor, dann kann ich einfach jetzt durch einen Verweis den nächsten 3x3 Block nehmen und so weiter und so weiter und kann das ganz einfach realisieren. Mit Zeigern lassen sich Datenstrukturen wie verkettete Listen einfach oder auch doppelt verkettete Listen einfach realisieren. Werden Sie sich später ein bisschen mit quälen müssen. Noch was Schönes. Mit Zeigern kann ich wunderbar auch Werte zurückgeben. Klick, klick, klick. Gab es das in Python nicht auch? Gab es auch, ja. Bei, in welchem Fall? By Reference, genau, aber das gibt es ja auch nur. Wie heißt denn die Parameterübergabemethode bei Python direkt? Die heißt By Object und ist eine Mischung aus By Reference und By Value. Das heißt, in den meisten Fällen benutze ich das stabile, sichere By Value und nur in den Fällen, und das müssen Sie sich als Programmierer immer genau anschauen, wo Sie irgendwas Erhebliches dafür bekommen, zum Beispiel viel Speicherplatz sparen, dann nehmen Sie by reference. Okay? Will ich jetzt nicht alles machen. Das ist genau dieselbe Methode. Müssen wir uns gleich nochmal genau anschauen, was ist denn der Unterschied zwischen einer Referenz in Python und einem Zeiger? Oder ich sage es Ihnen gleich. Mit einem Zeiger in C können Sie operieren. Also da können Sie Operationen drauf anwenden, da können Sie addieren, da können Sie multiplizieren, da können Sie allen möglichen Kram mitmachen. Und der C-Compiler sagt, ja, ist okay, er will es ja so oder sie will es so. Das geht in Python nicht. Es gibt da auch Referenzen aus Gründen, um zum Beispiel Speicherplatz zu sparen, aber die Möglichkeiten damit sind stark begrenzt. Und warum hat man das begrenzt? Warum nehmt ihr mir die Freiheit? Sie wollen doch volle Freiheit, oder? Ja, genau. Es ist wie, also insofern ist der Guido von Rossum ist wie ein guter Vater. Er nimmt ihnen die Freiheit, um sie zu schützen. Ja. In C haben sie die volle Freiheit. Aber sie haben auch die volle Plage am Hals. Python haben sie nicht die volle Plage. Und das müssen Sie als Informatikerinnen und Informatiker irgendwann wirklich richtig spüren. Wir kommen jetzt zu den Nachteilen von Zeigern, den Cons. Das Programmieren mit Zeigern ist extrem fehleranfällig. In C oder C++, die Leute suchen die Fehler bis zum Kotzen. Es gibt schon, und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, also so in den 70er, 80er Jahren vor allen Dingen, haben wir alles in C oder in C implementiert. Und ich kann mich an ein Projekt gut erinnern, das war ungefähr ein halbes Jahr Entwicklungszeit, und dann haben drei Leute ein ganzes Jahr nach Fehlern gesucht, weil dieses blöde Programm, es war ein geometrischer Editor, also wo man so Geometrien mitzeichnen konnte, 3D-Geometrien, das stürzte mal nach 30 Sekunden ab, mal lief es 3 Stunden, problemlos, machte alles, was sie wollte. Und da gibt es natürlich Hilfsmittel auch, um sowas zu finden, aber es ist extrem aufwendig. Und nach einem Jahr mit 3 Leuten an dieser einen Aufgabe, die ein halbes Jahr lang entwickelt war, haben wir die Implementierung weggeworfen und haben sie neu gemacht. Das ist der einzige, und das müssen Sie sich überlegen. Nicht irgendwelche Anfänger, die das gerade vor 3 Monaten gelernt hatten, oder ja, sondern wirkliche Profis, und sie haben den Fehler nicht gefunden. Gut, das Programm war ein bisschen größer, es waren ungefähr 100.000 Zeilen Code mit vielen Funktionen, aber das ist die Realität. Und das passiert mit Zeigern sehr, sehr leicht, ja. Ja, genau das ist das Problem. Vom Prinzip her können Sie überall hinzeigen. Sie können sogar sehr leicht aus Ihren Datenbereichen rausgeraten, zeigen Sie auf irgendwelchen Programmcode mit einmal. Wenn Sie anstelle eines Plus ein Mal geschrieben haben, eine Multiplikation, springt das Ding mit einmal irgendwo hin. Und wenn Sie Glück haben, stürzt es nur ab. Meistens haben sie aber kein Glück, sondern es rechnet erst eine Weile damit und stürzt dann 2 Minuten später ab. So, und das sind die ätzenden Sachen, die mega ätzenden Sachen, die extrem viel Zeit kosten. Und diese Programmierfehler, das hat man dann erkannt, die treten immer auf. Wenn Ihnen jetzt ein C++-Implementierer erzählt, bei mir nicht, machen Sie nicht so, sondern sagen Sie, okay, der spinnt, ja. Weil überzeugen können Sie ihn eh nicht. Ja. Und das sind dann die berühmten Pufferüberläufe. Selbst bei so Systemen wie X-Windows, also ein Window-Manager, gibt es Pufferüberläufe. Jetzt können Sie sagen, ja, ich wusste ja immer, dass der Krömker ein Schwein ist. Nein, aber er muss manchmal, muss er natürlich auch den überstolzen Programmierern zeigen, dass er noch ein bisschen mehr weiß. Und das ging bei X-Windows wunderbar. Ich habe die Leute immer gefragt, wenn sie eine Arbeit abgaben, läuft das Programm? Ja, natürlich. Okay, setzen wir uns mal ran. Und dann habe ich sie in einem, wenn es ein X-Windows-Programm war, in ein Gespräch vertieft und habe immer eine Eingabe gemacht, also so ganz nebenbei, als wenn ich nur so klopfe. Und das Schöne bei X-Windows ist, er hat einen begrenzten Eingabepuffer. Und sobald der überläuft, stürzt das Programm ab, ohne dass Sie es merken. Und also überläuft heißt, es ist ein Ringpuffer, der läuft so rum. Und dann irgendwann hat er die Orientierung verloren. Und dann stürzt das Programm halt ab. Ja, und damit konnte ich jedem zeigen, weil das hat nie einer gemerkt, ehrlich. Ich meine, das, jetzt erzähle ich das so offen, aber dass ich da immer eine Eingabetaste oder also eine Taste betätigt habe, das hat er nicht gemerkt, wenn der im Gespräch war. Und die nächste Bedienung, die er machte, stürzte sein Programm ab. Das hat er noch nie gemacht. Ich sage, ja. Okay. Habe ich aber nur bei den Überstolzen gemacht. Also sage ich jetzt auch, nicht bei jedem. Aber wenn Sie mal in die Situation kommen, bewahren Sie sich solche Tricks gut auf. In meinem Alter kann ich die jetzt erzählen. In Ihrem Alter hätte ich die nur im Kopf behalten, um so freche Jungs oder auch zickige Mädchen abzuwehren. Da hilft das dann sehr, sehr, sehr gut. Gut, also. Und noch eins. Inzwischen haben wir alle hochkomplexe, auch Hardwarestrukturen, zum Beispiel zur Verwaltung unseres Speichers. Wir haben bisher bei der von Neumann-Architektur so getan, als wenn das ein großer, riesiger Speicher wäre. Das ist aus Effizienzgründen halt nicht so, sondern man hierarchisiert den in Level 1 Speicher, Level 2 Speicher und so weiter. Also man baut eine Speicherhierarchie auf. Und die schnellste Speicherhierarchie, die schnellste Speicherteil sind die Register und dann geht es so weiter. Caches ist der Fachbegriff da. Ja? Und die muss man ja wieder laden und entladen. Und da braucht man gewisse Algorithmen. Und normalerweise sagt man da Folgendes, okay, es wird etwas angefordert, nämlich meinetwegen die Adresse 10.000. Dann lade ich mit möglichst breiten Befehlen nicht nur das, was an der Adresse 10.000 steht, sondern alles von 10.000 bis 10.256 oder 10.255. Ja, das heißt, ich lade gleich so einen ganzen Balk von Daten und gehe dann zurück. Weil ich gehe davon aus, dass wenn ich das brauche, ich dann die nächsten oder irgendwas in diesem Block auch brauche. Das ist natürlich eine Annahme. Und das ist das, was die C-Programmierer eben auch wissen müssen, dass die Hardware so funktioniert. Und sie dürfen nicht durch aus Software-Sicht optimale Zeigerstrukturen dieses Vorladen perturbieren, einfach durchlöchern. Das heißt, dadurch, dass sie mit Zeigern gearbeitet haben, wirklich nur eine Datum in diesem Block benötigt wird. Dann wird alles noch viel langsamer. Das heißt, das ist genau das, die Effizienz des Prozessor-Caches wird durch Zeiger möglicherweise stark reduziert. Das ist immer ein Problem. Aber man darf es nicht noch zusätzlich durch schlechte Programmierung verstärken. Also dieses Vorhersehen, das haben Sie übrigens in der Aufgabe 4 bei dem Fahrstuhl auch, lesen Sie den Spiegelartikel. Das ist ein echtes Problem. Sie müssen zu einem Zeitpunkt entscheiden, in dem Sie noch nicht alle Informationen haben. Etwas zu optimieren, wenn ich alle Informationen, also die Vergangenheit und die Zukunft kenne, ist einfach. Da wurde Krömker sogar bei der Firma Daimler zum Produktionsexperten, weil er nämlich in einem Spiel, das wir für die mal hergestellt haben, einen Cheat kannte, den die alle nicht kennen. Ja? Und dann haben sie immer gezeigt, die Leute, die Teilnehmer haben immer gesagt, das ist gar nicht lösbar. Doch haben sie gezeigt, Professor Krömker aus Frankfurt kann das lösen. Und ich habe das an einem Wochenende gecheatet, weil ich mit dem Cheat in die Zukunft schauen konnte. Das konnten die aber nicht. Und genau so ist das. Das sind Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Ich darf aber nicht durch die eine Entscheidung diese genau dann wieder perturbieren, dadurch, dass ich hier mit Zeigern wild rum operiere. Das ist die Idee, das ist dieses Argument, was da unten steht. Okay. Und noch eins, das war schon nach der ersten Softwarekrise, David Panas hat gesagt, okay, Information Hiding. Also gib den Nutzern nur so viel Information, wie sie unbedingt brauchen. Ja, und gib ihnen nicht die Details über die Implementierung, die brauchen sie nicht. Das ist dieses Information Hiding. Wenn ich das mache, kann der auch wieder nicht optimal damit umgehen, weil er muss wissen, wie ich das mit Zeigern gemacht habe. Okay, also das widerspricht sich in gewisser Hinsicht. Und das steht also, diese ganze Programmierung mit Zeigern, die in C vielleicht durchaus, Sie müssen auch wissen, C war nicht eine Sprache, die konkurrieren sollte zu Fortran, Algol, Pascal oder so etwas, sondern es war eine Systementwicklungssprache. Was war eine Vorläufer von C? So fantasiereich waren die Leute damals schon. B. Und was war der Vorläufer von A, von B? A. Ja, also sowas. Es gab eine Systementwicklungssprache, die ist A. Und dann hat man gesagt, naja, die ist noch nicht optimal, dann nenne ich die B. Und bei C ist man dann hängen geblieben. So ist das manchmal. Und so ist sowas in die Welt gekommen. Und dann gab es natürlich die objektorientierte Welle und dann hat man das auch gemacht. Und ich bin absolut, ich sage es ja auch, ich bin kein C-Feind. Also überhaupt nicht. Dann, wenn es nötig ist. Aber man muss damit umzugehen wissen. Okay? Und das möchte ich Ihnen gerne beibringen, dass Sie, und manche Sachen, die könnte ich tausendmal erzählen, die würden Sie mir nicht abnehmen in dem Moment. Also nicht, weil Sie sagen, komm, Karl lügt mal wieder, sondern bestimmte Sachen muss man erleiden, die kann man nicht lernen, sondern muss man einfach spüren, ha, das ist jetzt aber Scheißkram. Genauso mit Python gibt es genau dieselbe. Ich würde nie ein richtig großes Projekt mit Python machen. Also ein richtig großes Projekt. Ja? Viel zu gefährlich wegen der nicht statischen Strukturen. Also nur wieder die Teile im Python machen, die statisch sind. Okay, egal. Zweiter Ansatz. Das war der erste Ansatz. So viele Rumversuche seit den 50er Jahren mit Feldern, Records, dann C, Zeigern, hat alles nicht zur Glückseligkeit gereicht. Also schauen wir mal, wir haben da 10, 15 Jahre für gebraucht, was die Mathematiker in den letzten 2000 Jahren so rausgefunden hatten. Und was sie rausgefunden haben, ist gar nicht so ganz blöd, nämlich sie sagen, es gibt Mengen, okay, schauen wir uns gleich an, es gibt Tupel, schauen wir uns gleich auch an, müssten sie aber alles schon mal gehabt haben, und es gibt Relationen und Funktionen. Und das ist etwas, was ist sehr, sehr wichtig und mächtig. Und siehe da, von dieser Mächtigkeit hat sich der Python-Entwickler überzeugen lassen und hat genau diese drei Strukturen in Python angeboten. Also, was sind Mengen? Das können wir jetzt ganz schnell machen, ist eine in einer naiven Form, nämlich nach Cantor die Definition, eine Menge ist eine Zusammenfassung bestimmter, wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Also wirklich die Idee, ich fasse das dann unter einem Namen zusammen. Diese Objekte heißen Elemente der Menge. Okay, was ist daran naiv? Haben wir eine oder eine Mathematikerin darunter? Haben wir heute nicht. Viel besser. Und was ist daran naiv? Ist doch richtig. Gilt doch auch. In der Schule haben sie es wahrscheinlich so gelernt. Hat ihnen niemand gesagt, dass das naiv ist. Ja? Sagen wir einfach, wann kommen Sie in Schwierigkeiten bei dieser Definition? Sie kommen in Schwierigkeiten, zeige ich Ihnen jetzt nicht nur, dass Sie es wissen, darum nennt man es naive Mengenlehre, wenn Sie Mengen von Mengen bilden. Das geht natürlich, kommt aber vor, dann können Sie aber irgendwann Unsinn konstruieren. Okay? Es gibt noch eine andere Stelle, wo Sie ein bisschen Schwierigkeiten haben bei der leeren Menge. Also eine Menge, die aber keine Menge ist, so ein Theater. Ja, okay. Die charakteristischen Operationen sind Element, Nicht-Element von Vereinigung, Schnittmenge, Teilmenge, Teilmenge gleich, Nicht-Teilmenge, Minus und symmetrische Differenz. Okay. Eigenschaften, eine zentrale Eigenschaft von Mengen ist aber, jedes Element kann nur genau einmal oder keinmal vorkommen. Es kann nicht mehrfach vorkommen. In einer Menge können als Elemente nicht AA stehen. Das geht nicht. Okay? Das ist eine wichtige Eigenschaft. Das ist auch das, was wir hier benutzen. Was ist ein Tupel? Was ist denn ein Paar? Ein zweielementiger Tupel, Tupel ist ein Paar. Ein dreielementiger ist ein Triple, so nennen wir es auch. Was ist ein Paar? Ja. Genau. Die Reihenfolge ist einfach festgelegt von zwei Elementen oder drei Elementen oder n Elementen. Die Reihenfolge ist festgelegt, man weiß immer, das ist das erste, das ist das zweite, aber es darf ruhig AA vorkommen. Okay, beim Paar auch dasselbe Individuum darf sich selbst heiraten. Soweit sind wir noch nicht. Die Juristen hängen immer ein bisschen hinterher, aber als mathematisch angehauchte Typen können wir das machen. Okay. Also hier ist AA möglich. Aber die Reihenfolge ist fest. Man weiß immer, das ist das erste Element, das ist das zweite Element. Okay. Wodurch sind Tupel charakterisiert? Das wäre so ein Tupelaxiom. Tupelaxiom sagt, zwei Tupel sind genau dann und nur dann gleich, wenn sie gleich lang sind und die entsprechenden, die zugehörigen Elemente, also die erste, zweite, dritte Stelle, jeweils gleich sind. Also, B, 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 die beiden Tupel sind nur dann gleich, wenn A gleich B und da auch A gleich B. Okay. Gut, auch ganz einfach, so eigentlich ganz naheliegend, ja, so ist das mit der Mathematik. Und das dritte ist eine partielle Funktion, sagen wir mal nur im Moment eine Funktion, ist eine rechtseindeutige Relation, jetzt sagen wir noch, was eine Relation ist, eine Menge von N-Tupeln, also N-Tupel können wir im einfachen Fall immer zwei Tupel sagen, und zwei Tupel ist ein Paar, also so etwas, also eine Menge von solchen Paaren, ja, die bilden eine Relation. Und dann soll sie noch rechts eindeutig sein. Das heißt auf dieser Seite eindeutig. Was heißt das jetzt? Es kann nicht zwei Elemente hier geben, die auf verschiedene Werte zeigen. Und schon erkennen Sie genau die Definition einer Abbildung oder einer Funktion in der Mathematik. Auch da sagt Ihnen, wenn er es Ihnen noch nicht gesagt hat, Herr Hetterich, weiß ich jetzt nicht, das ist eine rechtseindeutige Relation. Das heißt, es geht nicht so aus, dass aus dem Wert, aus dem Definitionsbereich zwei Werte auf zwei Werte gezeigt werden. Also ein Wert im Definitionsbereich zeigt genau auf einen Wert im Wertebereich. Okay. Das kann man jetzt auch verallgemeinern. Kann nicht sagen, muss nicht von Definitionsbereich und Wertebereich sprechen, sondern in der Informatik spricht man gerne von Schlüssel und Element. Das heißt, das eine hier links ist der Schlüssel, rechts ist das Element. Dritte Struktur, Funktionen, Funktionentheorie. Sehr, sehr mächtig in der Mathematik. Hey, wenn euch das da so bewährt hat, dann nehmen wir das auch. Genau, und hier ist es nochmal gerade zusammengefasst. Und nach bestimmten Kriterien, die Kriterien stehen oben, wird eine vorgegebene Ordnung, zum Beispiel die Ordnung, wie ich es eingetragen habe, beibehalten. Bei Mengen nicht. Sie haben keine Garantie, dass Sie, wenn Sie sagen, gib mir alle Elemente dieser Menge, die immer in derselben Reihenfolge bekommen. Es wird so sein in einer Implementierung, aber Sie haben nicht die Garantie für eine Menge. Die Menge kann ich die Elemente beliebig vertauschen. Dagegen bei einem Tupel oder veränderbaren Tupel, den nennen wir dann Liste, okay, da ist das so. Sie hat gesagt, die Reihenfolge ist immer dieselbe. Das heißt, wenn ich es hier unter Index 0 reingeschrieben habe, ist es auch immer unter Index 0. Die Ordnung geht nicht verloren. Bei einer Funktion dagegen haben Sie das auch nicht. Die besteht zwar aus Tupeln, aber es ist nicht so, dass immer dieses Tupel als erstes angegeben werden muss, das als zweites und das als drittes. Okay? Das heißt, eine Reihenfolge bleibt nicht erhalten. Die Eindeutigkeit oder die Einzigartigkeit der Werte, die ist bei einer Menge garantiert. In einer Menge, wenn Sie so ein Problem haben und so rum denken dann Informatiker, ich habe ein Problem, ich muss feststellen, dass es einzigartig ist, dann kann ich das wunderbar mit einem Set machen. Denn sobald ich versuche, ein zweites A einzutragen, macht er Patsch, und wenn ich das geeignet abfange, dann habe ich das schon getestet. Muss ich gar nicht selber durchlaufen, macht die Datenstruktur für mich. Einzigartigkeit der Elemente, die ist aber bei einem Tupel, hat sie auch schon gesagt, nicht gegeben. Also AA ist durchaus in Ordnung. Bei einer Menge ist AA nicht in Ordnung. Das Map ist so ein Zwitter, da ist es nämlich rechts eindeutig, das heißt, vom Definitionsbereich im Wertebereich kann es so etwas nicht geben. Also rechts ist eindeutig, kann es nur von einem zu einem anderen Wert geben. Gut, und dann das noch. Und Sie sehen hier schon, hey, das ist alles ganz schön verdammt überlegt. Also das ist nicht gerade so mal dahin gekotzt, so in einer Viertelstunde, haben die Mathematiker auch 2000 Jahre für gebraucht. Das sind eben wirklich wichtige elementare Strukturen. Und Sie erkennen hier schön, welche Eigenschaften sie haben. Ne? Also erhält die Ordnung? Nein, dafür aber die Einzigartigkeit. Ja, dafür, also erhält die Ordnung, dafür aber keine Einzigartigkeit. Das heißt, diese Strukturen ergänzen sich sogar. Also die sind alles andere als willkürlich oder gerade mal so vom Himmel gefallen, sondern sehr, sehr wohl überlegte Strukturen, die da entstehen. Und Python bietet genau diese Strukturen an, und zwar die oberen beiden in zwei Varianten, nämlich Frozen Set und Tupel. Den String haben wir hier noch mit zugenommen, den kennen wir ja schon, ist auch eine spezielle Sequenz. Ja, eine Sequenz aus Charakteren. Da haben wir jetzt nicht Kollektionen hingeschrieben, sondern Sequenzen, so heißen die Dinger in Python. Und diese Sequenzen, oder man kann auch Kollektionen sagen, die Kennzeichen sind dadurch gekennzeichnet, dass ich über einen Indexwert von 0 bis irgendwas zugreifen kann. Okay. Warum gibt es denn kein Dictionary als Frozen? Also was ist ein Dictionary? Ist eine Abbildung. Okay, keine Antwort. Ist auch eine Antwort. Sie haben ja auch die ganze Story noch gar nicht gehört. Warten wir es ab, beantworten wir es, wenn wir über Dictionaries sprechen. So, und jetzt können wir uns die einzelnen Strukturen in Python angucken. Und dann gehen wir einfach so los. Als erstes Listen. Ja, was wir uns immer fragen ist, wie kann ich denn eine Liste erzeugen? Und da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel es in eckigen Klammern aufzählen. In der Programmiersprache. Also, die List 1 hier ist 1 oder 2 oder 3. Eine Liste mit 3 Integer-Elementen. Ich habe sie einfach so hingeschrieben. In eckigen Klammern. Eckige Klammer ist wichtig, erzeugt eine Liste. Dann können Sie auch eine leere Liste erzeugen. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Das ist eine leere Liste. Und Sie können, das hatte ich eben gesagt, das ist das Charakteristische bei all diesen Sequenzen, Sie können indexiert zugreifen. In eckigen Klammern ein Integer da rein und auf der rechten Seite einer Zuweisung schreiben. holt das Element, das, wenn deine Eins steht, holt es genau das zweite Element. Diesen Knoten im Kopf haben Sie hoffentlich schon bei Strings erlitten, dass Sie sich da mal vertan haben. Aber das Indexieren und das Slicing, all dieses, diesen ganzen Käse, den wir da behandelt haben, können Sie hier auch machen. Slice, also Teillisten erzeugen. Okay? Dann habe ich Ihnen da gesagt, die Leute damals waren ja nicht dumm, ja. Die konnten nicht nur eine Reihung machen, sondern auch eine zweidimensionale, ein Feld, ein Array, zweidimensional, also eine Tabelle, wenn Sie so wollen. Natürlich kann ich das auch mit Listen machen. Zweimal eckige Klammern. Was ist dann? Dann wird die innere eckige Klammer zum zweiten Index, also zum Beispiel List 2, 0, 1, ich habe ja nur das nullte Element da stehen, und dann die 1 holt die 2 daraus. Dieses Zweidimensional müssen Sie gegebenenfalls üben, aber das Quiz gibt Ihnen dazu viel, viel Material. Also, dass das wirklich so richtig verankert ist, es ist nicht schwer. Erste Element, zweites Element und dann angegeben in eckigen Klammern. Eckige Klammer auf, eckige Klammer zu ist immer ein Indexbereich. Also erster Index, zweiter Index. Schön an der Liste, Unterschied zum Array. Ich kann verschiedene Elemente reinschreiben und das auch wieder verschachtelt machen, also eine zweidimensionale Liste. Alles gar kein Problem. Und es gibt auch, ich kann aus fast allen anderen Datenstrukturen, das ist eine Python-Bequemlichkeit, eine Liste erzeugen, indem ich den Konstruktor List davor schreibe. List und dann übergebe ich ein Objekt hier. Angenommen, ich übergebe List und dann das Objekt, das ein String ist. Na, überlegen Sie sich mal, was daraus entstehen könnte. Eine Liste von Charaktern. Eine vernünftige Interpretation. Ich sage, ich möchte eine Liste aus Spam haben, dann ist das List. Also List 1 ist das ja List 1 von 0, List 1 von 2 und so weiter und so. Ja? Ich kann zum Beispiel zweidimensionale hier mitmachen. Ich kann Integer als Werte drin haben. Ich kann Listen von Listen machen. Okay. Also es ist allgemeiner. Die eine oder andere Tutor mag, also ich habe es schon erwähnt, die Liste als allgemeinerer Typ ist extrem mächtig. Also ich sag mal, es gibt wenige Python-Programme, wo keine Liste vorkommt. Okay. So, also alles ganz, ganz easy. Nächster Schritt ist Tupel. Tupel ist jetzt immutable. Große Innovation. Ein Tupel kann fast alles, das, was eine Liste kann. Fast alles. Okay? Nur ich schreibe es in runden Klammern. Okay? Und sonst alles genauso wie da oben. Die beiden unteren Sachen sind besonders. Schreibe ich irgendwas, 1, 2, 3, einfach so durch Komma getrennt, dann ist das automatisch ein Tupel. Also schreibe ich x, y gleich 10,0, dann wird ja x 10 zugewiesen, und zwar weil Python das sofort als Tupel interpretiert. Ja? Hier das erste Element wird hier dem ersten Element zugewiesen. Das zweite Element wird hier dem zugewiesen. Es ist sofort ein Tupel. Und darum können Sie sich gegen Tupel quasi gar nicht wehren. So, nur in einem Fall nicht. Das ist dann dieses Ärgerliche, gibt es in Python aber relativ wenige Sachen von, nämlich bei Funktionsaufrufen. Warum? Bei Funktionsaufrufen haben wir die Kommatrennung schon für die Trennung der Parameter gebraucht. Okay? Ja, dann kann ich ja ein Tupel gar nicht in eine Funktion übergeben. Doch können Sie. Wie? Sie machen einfach zwei Klammern drum. Ja, zwei runde Klammern und dann ist es offensichtlich ein Tupel. Das andere ist nur eine Kurzschreibweise, wenn Sie so wollen. Denken Sie immer daran. Informatiker sind immer, immer faul. Wir wollen immer, ja, möglichst wenig tun. Und Sie müssen das wissen, auch wenn Sie es nicht benutzen. Also ich benutze es auch ungern, weil ich will, dass andere Leute meine Programme lesen können. Und wenn ich einen Tupel sagen will, dann kann ich auch einen Tupel schreiben. Also mir tut es nicht weh, da zwei Klammern zu wissen. Und wenn ich weiß, dass 100 Leute das lesen, ist es wichtiger, dass die im ersten Moment sofort wissen, das ist ein Tupel. Okay, ich meine ein Tupel. Okay. Und dann gibt es noch eine Sache, wenn ich jetzt einfach eine 1 mit einer Klammer darum schreibe, ist das ein Tupel? Nein, das würde verhindern, dass diese Klammer als Vorrangkennzeichnung in Ausdrücken benutzt wird. Darum müsste ich dann 1, schreiben. Also 1, wäre ein einelementiges Tupel mit dem Element 1. Steht da nicht jetzt eine Dezimalzahl? Nein, natürlich nicht, weil das macht man in Python ja mit einem Punkt. Komma hat ja eine andere Bedeutung. Ja, da sind so ein paar Nicklichkeiten drin, gebe ich zu. Ob ich es jetzt alles erklärt habe, weiß ich nicht. Wie spät haben wir denn? Ich sehe jetzt, ja, ich habe meine Uhr, die Batterie ist 10. Ja? Naja, Sie können einen Integer ja auch nicht verändern, denn sobald Sie ihn zuweisen, entsteht ein neuer. Und genau dasselbe ist hier auch. Sie können natürlich ein altes Tupel einem neuen Tupel zuweisen und dann entsteht ein neues Tupel. Ja. Aber eben nur durch eine Zuweisung, nicht durch irgendwelche Veränderungen. Und genau das sind der Unterschied zwischen Integer und Tupel. Diese Funktionen, also diese ganzen Punktfunktionen, gehen nur bei einer Liste. Das sind genau die verändernden Operationen, die Sie auch in Funktionen nutzen können und dann das Ergebnis nach außen geben. Das geht bei einem Tupel nicht. Und darum wieder als vorsichtige Menschen nutzen wir immer dann, wenn es geht, einen Tupel. Die blöden Python-Programmierer benutzen immer Listen. So nach der Ideologie, dann habe ich die größte Freiheit. Ja, aber du hast auch am wenigsten Schutz. Ja, das ist einfach so. Und Sie können es sich jetzt überlegen, was Sie haben wollen. Denn diese Sachen wie zum Beispiel in place sortieren oder die Liste umdrehen, also das letzte Element zum ersten machen und so weiter, etwas rauslöschen oder mehrere, alle x zum Beispiel rauslöschen auf einen Schlag, ja, und so weiter, das geht nur bei einer Liste. Das kann bei einem Tupel nicht gehen, weil er unveränderlich ist. Ja. Okay. Und dann gibt es noch einmal, also die Indexzugreifung, also auf der linken Seite. Sie können natürlich schreiben x gleich l von x, das habe ich ja gesagt. Aber einen Wert zu verändern geht nicht, wie es da oben steht. Das geht nur bei einer Liste. Also das umgedreht. Und delete, lösche das ite Element in der Liste, geht auch nur bei einer Liste und nicht bei einem Tupel. Ich hoffe, ich habe alle Funktionen erwischt. Das ist hier jetzt nochmal aufgeführt, ist aber nicht so sehr, verwunderlich. Hier mal mit dem Sort, mit dem Append. Und Sie sehen, dass es hier auf der linken Seite immer dasselbe Element bleibt, obwohl ich diese Funktionen darauf anwende. Ja? Es bleibt immer exakt die gleiche ID und das heißt genau dieselbe Speicherzelle. Das heißt, die Veränderung findet in place statt. Okay? Genau an dem Ort. Ja, wie sollen Sie sich das alles merken? Müssen Sie nicht. Es gibt diese tolle Funktion Help, die können Sie auf jede Datenstruktur, auf jedes Objekt anwenden Und diese Funktion sagt Ihnen immer, welche Möglichkeiten Sie haben. Und da sehen Sie, und mehr machen wir jetzt gar nicht, diese Underscore, Underscore und dann Befehl Underscore, Underscore Sachen sollte man als anständiger Programmierer nicht benutzen. Sie können sie benutzen, aber man sollte es nicht. Aber niemand wird Ihnen jetzt auf die Finger hauen. Warum sollte man es nicht? Naja, weil Sie sehen hier die Äquivalenz für solche Befehle. Also das ist die Addition. Okay? Also add kann man sogar auch bei Listen machen. Alles funktioniert. Und da gibt es eine ganze Menge, das können Sie sich alles mal anschauen. Sie sehen, mächtig ist die Liste extrem, hat sehr, sehr viele Kommandos, ist optimal in C implementiert in Python. Das heißt nichts von wegen langsam oder so, sondern richtig schnell. Ja? So ist das gemacht und Sie haben so mächtige Sachen wie sortiere mal gerade die Liste. Ja, da C-Programmierer programmieren da als Übungsaufgabe 14 Tage dran. Ja? Okay, ist hier sehr, sehr gut implementiert. Ja, ich bin aber noch lange nicht am Ende, also das geht immer noch so weiter. Ja. Okay. Ja, mit diesem Help, das muss in Ihre Birne, Entschuldigung, dass ich das sage, unbedingt rein, weil damit können Sie sich wunderbar auch neue Konstrukte erobern. Und halten Sie sich an die Programmierrichtlinien, dann können Sie auch eine Dokumentation, so wie das Help sie hier ist, die sind automatisch erzeugt aus dem Source Code, direkt erzeugen für Ihren Kram. Das, was Sie an Funktionen und Methoden demnächst entwickeln. Ja? Was passiert überhaupt bei Summen? Die Interpretation, Sie haben interpretiert, dann werden die Elemente addiert, werden sie aber nicht. Sondern was wird gemacht? Wie bei einer ist ein Sequenztyp, die werden konkateniert, aneinandergefügt, zwei Listen. Das ist die Plus-Operation. Ja, das muss man, Entschuldigung, da gibt es jetzt auch, sind so 40 kleine Aufgäblein, sind in dem Quiz. Ja, das muss man alles mal erlebt haben, sonst kann man sich das nicht merken. Und genau dafür ist das Quiz da. Wenn ich Ihnen das jetzt sagen würde und sagen, benutzen Sie die Liste, wird nicht funktionieren. Also ganz, ganz dringend, um so etwas zu erfahren, leider sage ich immer zu erleiden, weil es geht nur, dass er sagt, hey, ich hast schon wieder Mist gedacht. Ja? War eben falsch die Antwort. Tut ja aber nicht weh bei den Quizzes. Okay? Also. Tupel ist genau dasselbe. Help benutzen und so weiter. Gut. Ah, hier steht doch die Uhr. 10.40 Uhr. Wann muss ich aufhören? 11 Uhr. Oh. Ewig, ewig lange Zeit. Ich hatte Ihnen ja auch versprochen, ich komme nicht in Zeit noch. Gut. Set, Frozen Set. Also eine Menge erzeugen. Jetzt haben wir die eckigen Klammern verbraucht, jetzt haben wir die runden Klammern verbraucht. Was bleibt uns noch auf der Tastatur? Die geschweiften Klammern, genau. Und dann nehmen wir die geschweiften Klammern, eben um Mengen zu erzeugen. Okay? Nur bei einem müssen Sie aufpassen, wenn Sie die leere Menge erzeugen wollen. Und das kommt ja relativ häufig vor, dass Sie irgendwas Leeres am Anfang erzeugen wollen im Programmcode, was Sie dann verändern. Okay? Das geht eben nicht durch geschweifte Klammer auf, geschleifte Klammer zu. Weil, das ist eine willkürliche Festlegung, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu ist ein leeres Dictionary. Wir werden gleich sehen, dass wir das auch so notieren mit geschweiften Klammern. So, also was muss man da machen, um eine leere Menge zu erzeugen? Hatten wir eben auch schon beim Tupel so ungefähr nur dabei runden Klammern. Einfach ein Komma da rein und dann macht er das. Ja, weil dann erkennt er, okay, das ist kein Tupel, das ist kein Dictionary, sondern das ist ein Tupel. So, und da gibt es da so verschiedene Befehle, die können Sie jetzt ausführen. Da gibt es auch so Befehle wie in, also ist ein Element. Also diese ganzen klassischen Mengenbefehle, ist Element von oder ist nicht Element von, können Sie natürlich ausführen mit in. Auf eins will ich Sie noch hinweisen, wer weiß denn, was die symmetrische Menge ist? Warum wissen Sie das nicht? Warum haben Sie nicht gefragt? Ah, er weiß es. Das ist? Ah, okay, war ein guter Versuch. Also danke, aber war leider falsch.
Die X-Operation, also das, was in Menge A ist, aber nicht in B, und das in B, aber nicht in A.
Genau. Der Mann ist gut. Okay. Hat wahrscheinlich eine gute Mathe-Note gehabt, ne?
Aufgepasst.
Aufgepasst, gut. Okay, nee, ich habe es hier auch auf einer Folie. Okay, Sie wissen, zwei Mengen x und y macht man gerne in diesem Diagramm, haben eine Schnittmenge und dann ist x minus y, also alle Elemente, die in x sind, aber nicht in y. Das heißt, es ist genau dieser Teil, der blaue Teil hier. Ja? Okay, das ist x minus x ohne y, können Sie auch sagen. Das ist übrigens der Grund, warum ich nie, wie es im Duden steht, blöden Linguisten, I minus Learning. Heißt für einen Mathematiker elektronisch ohne zu lernen. Ist natürlich Quatsch, ja. Das wollen wir ja nicht. Okay, darum schreibe ich es in einem Wort. Entspricht nicht dem Duden, aber hat Aussagefähigkeit. Gut, also hier x ohne y. Also das, was in y ist, ist nicht dabei, ist nur der hellblaue Teil. Und das ist y minus x, nur das, was in y ist und nicht in x. Und die symmetrische Differenz ist einfach das oder. Okay? Also entweder in dem hellblauen Teil oder in dem gelben Teil, aber nicht in diesem Überdeckungsteil. Das ist eine symmetrische Differenz, braucht man nicht. Und dann braucht man selten. Und dann kann man das alles so schön schreiben, dann gibt es hier so ganze Menge Befehle, Operatoren und so weiter. Ich kann auch nur auf das zweite Quiz hinweisen, das ich noch nicht öffentlich geschaltet habe, aber heute Nachmittag oder morgen öffentlich schalten werde. Okay. Dann gibt es noch weitere Sachen mit Add, Clear, Pop, Remove sind jetzt bestimmte Methoden auf Mengenelementen. Oder siehe Quiz. Nutzen von Mengen, wofür braucht man so einen Kram? Braucht man nicht nur, die Mathematiker benutzen das, um ihr ganzes Gedankengebäude darauf aufzubauen. Also alles, was sie so haben. Wir brauchen es aber aus Testen auf Mitgliedschaft. Also, Sie möchten nicht immer, also dieses in, ist irgendein Element Mitglied der Menge. Geht mit Mengen echt schnell, wahnsinnig schnell, verglichen mit Listen. Und zwar, weil die Menge anders implementiert ist als eine Liste. Weil Sie müssen auch für Mengen nicht dieselben Veränderungsmechanismen haben, wie sie für Listen haben. Hauptnutzen, Duplikate entfernen. Das ist das, was wir auch machen. Wir nennen es nur dann nicht Duplikat, sondern Plagiat. Wir setzen Ihre Punktzahl dann auf 0. Dazu müssen wir es erstmal rausfinden, was ist identisch. Okay? Geht hier ratzfatz. Weil von der Definition her kann das nicht sein, das Einfügen muss einen Fehler erzeugen. Wir müssen jetzt nur noch den Fehler abfangen. Das sehen wir dann. Und Mengenoperationen wie Durchschnitt und Differenz kommen eben auch gut. Die Elemente, und das ist jetzt wichtig, müssen hashable sein. Ja? Sage ich Ihnen gleich, was das ist. Also man kann nicht aus allen Elementen eine Menge bauen. Und zwar genau wegen dieses Grundes. Deshalb ist aber das Testen auf Mitgliedschaft eben auch so wahnsinnig schnell. Okay, das liegt an einer anderen Implementierung. Sie sehen gleich, wie das gemacht wird. So, last but not least, die Dictionaries. Die Dictionaries implementieren partielle Funktionen, und zwar dadurch, dass sie schreiben, geschweifte Klammer auf, A, Doppelpunkt, B. Dann nennen wir das erste Schlüssel und das zweite Wert. Dieser Wert darf alles Mögliche sein. Der Wert darf auch wieder sein, ein Tupel. Also B kann Tupel sein. Damit ist es dann möglich, beliebig, also quasi N-Tupel zu bauen. Aber ich habe nur einen Schlüssel, darum haben wir auch einen anderen Namen. Ja? Ich habe nur einen Schlüssel, aber ich kann hinter dem Doppelpunkt beliebig viele Werte schreiben. In Form eines Tupels. Hey, langsam wird da ja ein Schuh draus. Okay. Nur diese Schlüssel, das muss ein Immutable Type sein, ein nicht veränderlicher. Warum? Weil der Schlüssel auch wieder gehasht wird. Das ist schon das zweite Mal dieser Begriff, der noch gar nicht präsent ist. Kommt sofort. Er muss immutable sein, und genau dasselbe gilt eben auch für Sets. Diese Typen müssen immutable. Ich kann nur Elemente benutzen von Typen, die immutable sind. Okay. Warum? Weil da die Hash-Funktion benutzt wird. Betrachten wir sofort. Ein paar geschweifte Klammern, wie da gezeigt, erzeugt das. Eine durch Kommata getrennte Liste von Schlüssel, Wertpaaren. Also ich kann jetzt hier auch AB, und da mache ich die Klammer noch nicht zu, sondern mache da weiter. C, Doppelpunkt, D ist wieder, sind quasi Tupel, die hier nebeneinander geschrieben sind, würden die Mathematiker jetzt sagen. Aber es ist eben, der Unterschied ist, das eine ist ein Schlüssel und über den greife ich normalerweise zu. Ich kann jetzt also inhaltsadressiert zugreifen. Bei einer Liste kann ich über einen Index zugreifen, und der Index läuft von 0 bis irgendwo, bis zum Ende. Hier kann ich über einen Inhalt zugreifen, nämlich über das Schlüsselelement. Okay? Und Sie sehen schon direkt, hey, da kann ich ja toll Tabellen aufbauen, und ich kann immer über den Schlüssel auf die ganze Zeile zugreifen. Das werden Sie genau auch kennenlernen. Es erzeugt einen Fehler, wenn Sie, der Schlüssel muss einzigartig sein, also es gibt, der tritt nur einmal auf, und es muss ein immutable Type, also nicht veränderlicher Typ sein. Ja?
Die vorletzte Aussage, wenn beim Speichern ein Schlüssel verwendet, der weiß, wird der alte damit assoziierte Wert vergessen, oder soll das Schlüssel weiß?
Ja, beides, das Paar. Das Paar wird dann vergessen. Also der alte Schlüssel mit dem zugehörigen Paar, das ist ein bisschen merkwürdig formuliert hier. Danke, ja. Gut. Als nächstes, Nutzung von Dictionaries ist eigentlich der ganz typische Nutzen eines Wörterbuches. Bitte? Ach ja. Dann spreche ich jetzt lauter. Geht das so auch? Was hören Sie? Ach so, dann schreie ich Sie an. Nee, das will ich ja nicht. Also Sie sind belastbar, danke. Also, ob ich jetzt so laut, wie ich eben gesprochen habe, weitersprechen kann für 5 Minuten, weiß ich noch nicht. Aber schauen wir es an. Also, typische Benutzung ist, ein Wörterbuch aufzubauen. Schlüssel ist die Wörter in deutscher Sprache, Wert sind dieselben Wörter in englischer Sprache, französischer Sprache oder sowas. Und Sie können immer über den Schlüssel einfach zugreifen. Sie können aber nicht über die Werte einfach zugreifen. Der Schlüssel hat eine ausgezeichnete Position in einem Dictionary. Und nur bei dem Schlüssel haben Sie Eindeutigkeit. Das, was Sie bei einer Funktion auch haben wollen, es realisiert ja eine Funktion oder eine Abbildung. Zu einem Schlüssel gibt es nur einen Wert und nicht mehrere. Kann nicht auftreten, wird alles garantiert. Ja, ich weiß, das muss man ein bisschen üben und das sind die wichtigsten Operationen. Gehen wir jetzt nicht durch, macht keinen Sinn. Interessanterweise kann ich über Dictionaries auch iterieren. Ich kann sagen, iter items über alle Tupel, also über alle Key-Value-Paare. Oder iteriere über alle Schlüssel. Oder iteriere über alle Werte. Okay? Das kann ich sagen, das ist unter Umständen hilfreich, dass ich da auch iterieren kann. Und das hier ist so eine typische hier zeige ich Ihnen jetzt, was das heißt, zu hashen. Zweimal war es vorgekommen, einmal bei den Mengen als Implementierungsdetail, einmal bei den Dictionaries. Okay, die Idee ist folgendes. Ich erzeuge zu jedem Schlüssel einen Hashwert. Ein Hashwert ist nichts anderes als ein Integerwert zwischen 0 und einer gewählten Obergrenze. Diese Obergrenze kann 10.000 oder so etwas sein. Dann ist für diese Hash-Tabelle aber sind 10.000 Einträge vorbelegt. Okay? Und zwar über einen Index zugreifbar. Jetzt muss ich halt nur die sogenannte Hash-Funktion berechnen. Um das mit Integer-Werten zu machen, hätten wir da schon eine geile Funktion. Das ist nämlich genau modulo Anzahl der Zellen, die ich habe. Also respektive die Restfunktion, die Modulo-Funktion. Modulo-Funktion ist genau die Restfunktion. Wenn ich die ansetze, kann ich meinetwegen, wenn ich durch 10.000 teile, kann ich jeden beliebigen Integerwert auf einem Wert zwischen 0 und 10.000 abbilden. Okay? Und jetzt mache ich noch Folgendes. Jetzt trage ich in die Hash-Tabelle, das ist kein Dictionary, das ist eine Hash-Tabelle, trage ich als zweiten Wert oder Value, wie es dann typischerweise heißt, trage ich die Originalzahl nochmal wieder ein. Also ich sage meinetwegen, ich hashe, und hashen heißt nichts anderes, abbilden auf einen Indexwert, die Zahl in bestimmten Grenzen. Also ich sage hash in den Grenzen 10 zum Beispiel, die Zahl 99. Meine Hash-Funktion ist den Implementierern bekannt, aber nur den Implementierern. Okay, dann kommt da raus, Hash-Funktion ist die Modulo-Funktion durch 10. Darum steht hier die kleine 10, wäre also genau 9. Okay, dann trage ich hier in das Indexfeld 9, trage ich jetzt 99 ein. Okay, das ist aber kein Dictionary oder das ist keine Menge, Krömker müsste jetzt sagen. Ja, ihr habt recht, es ist nicht. Weil es kann natürlich passieren, wenn ich hier 19 eintrage, kommt da auch 9 raus. In dieser Hash-Tabelle ist die 9 aber schon belegt. Da wird es jetzt ein bisschen aufwendiger, diese Hash-Funktion zu implementieren, denn da muss ich jetzt eine Konfliktbehandlung durchführen. Aber wähle ich die Hash-Tabelle groß genug für mein Problem, ja, und ich kann sie auch wieder inkrementieren und größer wählen, dann irgendwie, dann habe ich einen wahnsinnig schnellen Zugriff, wenn ich nicht zu viele Konflikte habe, solche Hash-Konflikte. Und ihr sollt jetzt nur verstehen, dass das ein schneller Zugriff ist, aber unter der Voraussetzung, dass nicht zu viele Konflikte auftreten. Und dann werden die Theoretiker euch quälen und sagen, ja, jetzt entwickel mal die Hash-Funktion, welche Hash-Funktion ist unter welcher Bedingung besser und so weiter und so weiter. Wir wissen einfach, beide Datentypen, Mengen und Dictionaries, werden mithilfe einer Hash-Funktion implementiert. Dann ist der Zugriff wahnsinnig schnell, unter der Voraussetzung, dass die Tabelle nicht zu groß, zu voll ist und zu viele Konflikte entstehen. Das wollte ich Ihnen noch sagen. So, und jetzt noch ganz zum Abschluss. Sie müssen sich damit vertraut machen. So sieht das zum Beispiel aus, wenn Sie damit arbeiten. Dann schauen Sie gegebenenfalls nochmal ins Python-Tutorium. Jetzt der letzte Teil noch, und dafür habe ich noch 2 Minuten. Also das geht, aber geben Sie mir eher 3 Minuten. Okay. Und das ist das mit dem Kopieren. Wenn ich schreibe, klein a gleich, jetzt mache ich eine Liste, 1, 2, 3. Und jetzt schreibe ich b gleich a. Was passiert dann? Wird dann a kopiert? Nein. Entschuldigung, er wollte auch nein sagen. Bitte? Ach so. Syntaxfehler korrigiert. Sehen Sie mal, wie viel besser ich bin als der Python-Interpreter. Der wird nur sagen Fehler, so wie Sie. Okay, nein, Sie haben recht. Entschuldigung. Hier wird nur ein neuer Verweis angelegt. Da zeigt jetzt auf die Liste, zeigen beide. Der zeigt da drauf und der zeigt da drauf. Es findet keine echte Kopie statt. Ändern Sie jetzt was bei A, so wird das auch bei B sichtbar. Okay? Ausprobieren. Jetzt kann es ja sein, dass Sie eine echte Kopie herstellen wollen. Das ist hier nochmal dargestellt. Und hier sehen Sie auch T ist S. Ja, das ist true. Also es ist nur eine neue Referenz erzeugt. Das heißt, alles, was Sie in T ändern, ändert sich auch in S. Jetzt wollen Sie, aber er ist so einer, er möchte eine echte Kopie. Okay? Dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als das Copy-Modul zu benutzen. Also müssen Sie Import Copy machen und dann müssen Sie anfangen zu stottern. Also Copy, Copy. Okay? So. Das liefert dann Copy, Copy, Klammer auf, Klammer, da steht dann Ihre Variable drin. Das erzeugt eine echte Kopie. Okay? Das erzeugt eine echte Kopie. Gut. Wunderbar. Ist das Leben in Ordnung? Noch nicht ganz. Diese echte Kopie erzeugen steht hier, Shallow Copy. Ja? Also eine seichte Kopie. Ja? Ne. Die Zuweisung erzeugt nur eine neue Referenz. Okay, da können Sie sagen, okay, dann ist es so, ja, dann verändert sich auch der andere. Während hier wird eine echte Kopie erzeugt, ja. So ein ganz bisschen kann ich Ihren Gedanken nachvollziehen. Es ist so ganz leicht ähnlich, ja. Aber nicht dasselbe, okay. Ja. Genau, fast. Aber warum heißt das Ding Shallow Copy, also Copy.Copy? Weil es nicht das rekursiv auflöst, sondern es löst es nur für die Elemente auf oberster Ebene. Wenn ich will, dass auch alle weiteren, das ist genau hier beschrieben, dass auch alle Elemente jetzt auch wieder aufgelöst werden und eine echte Kopie entstehen will, soll. Eine hundertprozentig echte Kopie. Das weiß ich als Programmierer ja, ob ich da so eine Schachtelung habe oder nicht. Okay? Dann muss ich Deep Copy benutzen. Ist aber noch aufwendiger als Copy.Copy. Okay, und das ist jetzt noch ein Tipp. Beim Kopieren mit Copy, egal ob Sie Deep Copy machen oder ob Sie nur Copy machen, nur Copy ist die Shallow Copy. Es entsteht echt ein neues Objekt, das kostet erheblich Speicherplatz, ist bei Ihren Spielproblemen kein Problem, aber zum Beispiel, wenn Sie mit großen Bildern umgehen, könnte das ein Problem sein. Und deshalb Copy, den Modul Copy nur dann benutzen, wenn es wirklich soweit ist. Okay, und jetzt der Schluss, die Zusammenfassung. Es gibt wieder zwei Quiz. Sie können zwei Übungspunkte auch dafür erzählen. Das erste geht nur um Listen und das zweite geht dann um Tupel und um Dictionaries und so weiter. Weil der Umgang wirklich ein bisschen geübt sein muss, würde ich Ihnen das ganz dringend empfehlen. Ich habe noch Zeit für Fragen, falls die da sind. Ja? Nein, nein, sondern da steht das, was in der Hashtabelle auf der rechten Seite steht. Holen Sie den Schlüssel wieder raus, kriegen Sie das, was Sie als Schlüssel reingesteckt haben. Weil Sie sonst jedes Element einstellen.